Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 466.
Deutschlandfunk Kultur. Feature.
Die Langeweile bekämpfen, sich disziplinieren, den eigenen Wortschatz bewahren, etwas tun, was man nie vorher getan hat und danach nie wieder tun wird. Es gibt viele Gründe, warum Andreas, Olaf und Benny, Langsträfer in der JVA Berlin-Tegel, ausgerechnet im Knast angefangen haben, eine Literaturgruppe zu besuchen, zu schreiben, einander vorzulesen. Tief im Innern lauert vielleicht sogar die Hoffnung auf literarischen Ruhm. Vorläufig schreiben sie für sich selbst, die Gruppe, die Familie. Für alle, die es interessiert, nur für einen nicht, ihren Therapeuten. Ihr Thema, sagen sie, ist nicht ihre Tat, ihr Thema ist ihr Alltag im Knast. Niemand kann es weiterbringen als zu sich selbst, schreibt Olaf.
Mein Name ist Olaf und des Weiteren möchte ich mich zu meiner Person nicht äußern. 8 Jahre bin ich schon hier.
Einblicke in Literatur hinter Gittern. Ein Feature von Sophie Gruber.
Ich bin Andreas, ich bin seit über 14 Jahren hier in der JVA Tegel in Haft und verbüße eine lebenslange Freiheitsstrafe. Ich bin 58 Jahre alt. Mein Beruf war draußen Architekt und Bauingenieur. Als ich hier in der JVA Tegel eingeliefert wurde, im Haus 1, war das dort alles sehr trist. Man war sehr lange weggeschlossen. Und es gab hier eine Gruppe, die Literaturgruppe, die ich dann genutzt habe, um einfach aus der Zelle rauszukommen. Und habe dann in der Gruppe gemerkt, dass mir das sehr gut tut, in der Gruppe zu schreiben, was hier alltäglich passiert, was mit mir passiert, das den anderen vorlesen zu können. Das war ein sehr angenehmes Gefühl.
Hallo, mein Name ist Benjamin. Ich bin 37 Jahre alt. Recht kräftig, 1,85 groß sogar geworden. Bin hier in der JVA Tegel seit 3 Jahren, seit 6 Jahren in Haft. War früher selbstständig in der Baubranche und arbeite jetzt hier als Zahnarzthelfer. Ich helfe gern, habe hier dann gelernt, mich weniger ausnutzen zu lassen. Bin sehr loyal, tierlieb, kinderlieb, habe selbst ein Kind. Und der hat noch einen Bruder, den ich wie meinen eigenen großziehe. Also ich bin verurteilt zu einer lebenslangen Haftstrafe. Es ging um den Auftragsmord an einen Immobilienmakler an der Fischerinsel. Und ich kämpfe die ganze Zeit um meine Wiederaufnahme. Ich habe die Tat bis heute bestritten und ich werde sie weiter bestreiten. Zu schreiben habe ich hier angefangen im Gefängnis, vor allem durch Briefe und durch die Kommunikation, die mir nur noch geblieben ist, weil wir die ersten 3 Jahre kaum telefonieren konnten. Und auch zu lesen, weil ich halt sozusagen so viel Freizeit hatte, die ich früher gar nicht hatte und wo ich mich auch jetzt nicht anderweitig beschäftigen konnte.
Warum schreibe ich? Ich schreibe, um die Situation hier in Haft besser überstehen zu können.
Ich schreibe vor allem wegen der Einsamkeit, wenn ich Langeweile habe, um die Zeit totzuschlagen, um mir Wörter wieder ins Gedächtnis zu holen, bevor ich sie vergesse. Um mich abzulenken, um Sachen zu verarbeiten, Erlebnisse, Geschehnisse, die den Alltag betreffen, die die Vergangenheit betreffen oder auch um einfach um meine Fantasie sozusagen anzuregen.
Ich schreibe deshalb, weil ich Spaß daran habe und zum anderen auch deshalb, weil wir hier in einer Situation sind, wo wir leicht unsere Sprache verlieren. Das heißt, ja, wir unterhalten uns hier nur über Haftsituationen und Dinge, die hier in der Haft geschehen. Und es findet kein Austausch von oder kein Input von draußen statt. Und somit sind die Worte, die wir hier haben, sehr begrenzt. Dies ist einfach für mich, um meinen Geist weiter nicht austrocknen zu lassen, also um ihn zu beschäftigen. Ich schreibe auch deshalb. Diese Themen, die ich so schreibe, handeln natürlich häufig auch von Phasen, die wir hier haben. Depressive Phasen. Wir fallen alle irgendwann in ein Loch. Um da nicht ganz reinzusinken, schreibe ich. Ich sehe in allem eine Ursache und Wirkung. Und mein Leben oder die Ursache war irgendwann, dass ich geboren wurde und die Wirkung, dass ich hier gelandet bin im Gefängnis. Und natürlich befasse ich mich auch damit. Teilweise spiegelt denn der Text so bestimmte Phasen meiner Biografie wider. Ich schreibe häufig auch längere Geschichten, aber nicht mehr als 5, 7 bis 7 Seiten. Und das sind meist auch abgeschlossene Geschichten. Meist. Ich schreibe Briefe, aber die sind halt nur an die Familie und Freunde. Tagebuch habe ich bis Anfang dieses Jahres geführt. Mein Schreiben handelt nicht von meiner Tat oder von meinem Weg zur Tat. Also das hat damit nichts zu tun.
Worüber schreibe ich? Ich schreibe überwiegend über die Haftsituation. Und umso länger ich hier inhaftiert bin und umso weiter das Leben von damals zurückliegt, beschäftige ich mich mit den Sachen, die hier drin passieren. Und wenn ich drüber nachdenke, gibt es nicht einen einzigen Text, glaube ich, der sich mit der Vergangenheit draußen in Freiheit beschäftigt. Mit der Zeit vor der Haft beschäftige ich mich bewusst nicht, weil es gibt dort viele Sachen, die, wenn man sich daran erinnert, wehtun. Wenn ich hier draußen im Freistundenhof spazieren gehe und sehe irgendwo Farne wachsen, dann tut mir das in der Seele weh, weil ich hatte eine Vorliebe für Farne und hatte in meinem Garten viele Farne gepflanzt, unterschiedlichste Sorten. Und sie dann zu sehen, wie sie hier hinter den Mauern irgendwo in der Ecke rumgammeln, es tut einfach weh.
Ich bin aus dem Urlaub gekommen und dort verhaftet worden, vom SEK sozusagen zu Boden gehauen worden. Ich stand schon tagelang in der Zeitung. Ich bin bei jedem Besuch überwacht worden. Meine Briefe haben 4 bis 6 Wochen gedauert, bis sie meine Angehörigen überhaupt erreicht haben. Meine Wohnung ist durchsucht worden. Ich war emotional völlig überfordert. An dich zu glauben. Zurück aus dem Urlaub, zu Boden geworfen. Oft denke ich zurück, um an etwas zu glauben. Durchsuchung, Verhöre mit Spott und Ton, folgt zur Belohnung die Isolation. In der JVA wussten alle, wer ich war, denn in der gestrigen Zeitung war ich der Star.
Die Tage vergingen, ich schlief keine Nacht und wurde bei jedem Besuch überwacht. Vom Gericht deklassiert, die Blicke vermieden. Drum schließe ich die Augen, verliere meinen Glauben, hab keinen Wert mehr am Leben und gehe in Frieden.
Also das erste geht um die Gedanken, die er hat, und parallel quasi geht es jetzt um die Gedanken, die sie hat. Also sie.
Dir meinen Glauben zu zeigen. Zurück aus dem Urlaub, du wurdest verhaftet. Zuvor war alles noch so gut. Getrieben von Verzweiflung bleibt mein Mut. In Verhören belogen, die Wohnung durchsucht. Hätten wir den Urlaub doch länger gebucht. Doch stehe ich zu dir, was immer auch kommt. Ich versuchte es zu zeigen, war auch vor Gericht. Ich sah, du schämst dich, verbargst dein Gesicht.
In Moabit waren die ersten Besuche nur durch eine Glasscheibe. Es war absolutes Kontaktverbot. Ich durfte auch, ich glaube, 9 Monate nicht telefonieren und war völlig abgeschnitten. Hab dann damals eigentlich schon gesagt, sie braucht nicht mehr zu kommen und soll ihr Leben leben. Und wie das Urteil feststand und die Revision dann auch abgelehnt worden ist, hatten wir dann beschlossen, uns zu trennen.
Ich habe mitbekommen, dass wenn ich meine Texte in der Literaturgruppe vorlese, die anderen Mitglieder Spaß an meinen Texten haben. Sie hören zu. Und wenn dann einer sagt, ja, genau so ist es, Andreas, das habe ich auch so empfunden, dann habe ich Freude daran.
Ich habe einen Therapeuten, da gehe ich jeden Dienstag sozusagen hin, zwar erst seit 3 Monaten. Und der soll mir einfach helfen, meine Kindheit oder das Erlebte sozusagen zu verarbeiten. Wenn ich zum Beispiel früher Häuser gebaut habe, Wohnung renoviert habe, habe ich das Ergebnis gesehen. Wenn ich einen Text schreibe weiß ich nicht, ob ich damit was verändere, was bewirke, ob sich meine Denkstruktur ändert.
Wie man das, was ich schreibe, bezeichnet, weiß ich nicht ganz genau. Es sind literarische Texte. Ich glaube, Lyrik ist es nicht. Es sind ganz normale, einfache Texte. Wann schreibe ich? Ich schreibe überwiegend abends und in der Nacht. Meine Texte, die ich hier mit habe, habe ich ausgesucht, weil ich mitbekommen habe, dass es doch viele Inhaftierte gibt, die hier den Bezug zur Realität verlieren, die irgendwo in ihrer eigenen Welt leben, viel rumfantasieren. Und ich mich dann gefragt habe, woran liegt sowas, wie entsteht sowas, dass jemand so einen Realitätsverlust hat. Und dann habe ich mitbekommen, dass einige, die entlassen worden sind, wo man teilweise auch in den Fernsehberichten gesehen hat, wie die von ihrer Haft erzählen, dass einige an der Haftsituation echt irre geworden sind. Die haben den Verstand verloren.
Ob ich draußen weiterschreiben werde, weiß ich noch nicht. Vermutlich ja. Vielleicht auch kleine Kurzgeschichten, weil ich daran ein bisschen Freude gefunden habe. Ich habe auch mal angefangen, so eine Art Buch zu schreiben über den Fall, der mir so passiert ist. Aber ich weiß noch nicht, ob ich das nur für mich mache oder ob ich das der Öffentlichkeit preisgeben möchte. Und dementsprechend muss ich draußen meine Existenz erstmal wieder aufbauen. Und ich glaube, ich werde mehr Energie damit verbringen, wieder eine Beziehung zu führen, die Beziehung zu meinen Kindern zu führen, ein normales Leben wieder zu führen und auch meine Altersvorsorge abzusichern.
Von den meisten, die hier sind, ist dieses Ganze, was hier geschieht, sinnlos. Total sinnlos. Das ist deshalb so sinnlos, weil wir zur Unselbstständigkeit erzogen werden. Wir werden dazu gebracht, oder besser gesagt, wir verlassen unsere Familien, können nicht mehr arbeiten und können nicht mehr für die Familie sorgen. Wir können im Grunde genommen nicht mal unseren Schaden gut machen, den wir angerichtet haben. Wir werden einfach nur weggespart.
Viele können nicht mal mehr vernünftig sprechen, haben dann nur noch einen Wortschatz, ich sag mal von übertrieben, von 500 Wörtern und tun sich draußen extrem schwer. Und mit diesem Wissen, wie sinnlos dieses Zeitabsitzen hier drin ist und dass eigentlich eine Erwartung an uns gestellt wird, dass wir besser rauskommen und draußen in der Lage sind, keine Straftaten mehr zu machen, das macht irgendwo einmal wütend, hilflos.
Sie hörten ein Feature von Sophie Gruber. Mit Olaf, Andreas und Benjamin aus der JVA Berlin-Tegel. Ihre Texte las auch Daniel Berger. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2015.
19 Uhr. Die Nachrichten.
In Frankreich haben sich zehntausende Menschen an neuen Protesten der Gelben Westen beteiligt. Randalierer versuchten in Paris Absperrungen zu überwinden und zum Amtssitz von Präsident Macron zu gelangen. Viele waren laut Polizei bewaffnet, warfen Knallkörper und andere Gegenstände auf Polizisten. Landesweit wurden bis zum späten Nachmittag fast 1000 Festnahmen gemeldet. Aus Paris Jürgen König.
Der Forderungskatalog der Gelbwesten umfasst inzwischen praktisch die gesamte Neujustierung des gesamten staatlichen Sozialsystems bis hin zu einer Verfassungsreform. In diesem großen Chor der Forderung sind inzwischen wiederum diejenigen tonangebend, die nur noch eine einzige Generalforderung stellen. Macron muss weg, deswegen hat sich auch der heutige Protestzug im Wesentlichen Richtung Élysée-Palast konzentriert. Aber wie gesagt, auch dort blieb es bisher in etwa friedlich.
Auch in den Niederlanden und in Belgien gab es Proteste der Gelbwestenbewegung. In Brüssel nahm die Polizei bei Kontrollen etwa 100 Personen vorläufig fest.
Im Deutschlandfunk Kultur, Christian Demand ist bei uns. Wir haben gerade gesprochen, dass Sie im Merkur, Ihrer Monatszeitschrift, also von der Sie der Herausgeber sind, bald eine Reihe über das Wohnen veröffentlichen werden. Da haben Sie auch viel darüber gesprochen, wie das Sie selbst geprägt hat. Sie sind ja Bayer. Hat Sie auch Grünkohle eigentlich selbst geprägt?
Nee, Landsmannschaft, ich habe mir da wenig Berührungen. Weißkraut,
ja, nicht, ja. Ja,
Blaukraut, Wirsching.
Wirsching, interessant. Dann kann der Bayer jetzt gleich etwas über den Grünkohl lernen.
Sarah Wieners Speisekammer. Heute Grünkohl.
Grünkohl habe ich eigentlich erst hier in Berlin kennengelernt. Als Wienerin ist man mit Grünkohl nicht so vertraut. Zumindest als ich ein Kind war, kannte niemand Grünkohl und den gibt es auch bei uns nicht zu erwerben. Wir waren eher bei Weißkraut, Rotkraut, Wirsing und diesen Kohlarten. In Deutschland kannte man den Grünkohl schon seit ewiger Zeit und besonders in Verbindung mit Speck, mit Würstel oder mit Schinken, also mit deftiger Hausmannskost. Gerade in Norddeutschland wurde er sehr geschätzt und hatte verschiedene Namen wie friesische Palme, Braunkohl, Krauskohl oder Burenkohl. Eine Zeit lang galt der Grünkohl etwas verrufen als billiges Arbeiteressen und kämpft sich jetzt in den letzten Jahren den Ruf weltweit zurück, das heißt in unseren Industrienationen. Grünkohl ist der neue Heilsbringer. Mit Grünkohl, aber auch mit anderen einheimischen Lebensmitteln, so wie Blaubeeren, Leinsamen, Haferflocken, Blütenpollen und Himbeeren, braucht man diese exotischen Superfoods gar nicht. Sowas wie Quinoa, Goji-Beeren, Acai und so weiter. Das wurde dann als großer Heilsbringer verkauft, der uns glücklich und ewig jung hält und gesund. Und dabei müssen wir überhaupt nicht da in andere Länder schauen, weil wir selber unser eigenes Superfood haben. Zum Beispiel hat 100 Gramm Grünkohl doppelt so viel Vitamin C wie Spinat. Es enthält auch eine große Menge von dem seltenen Vitamin K. Und dieses Vitamin K beugt entzündliche Prozesse im Körper vor. Es unterstützt die Aufnahme von Kalzium und deswegen ist es gut für unsere Knochen. Grünkohl ist aber auch besonders gut geeignet für eine fleischlose Ernährung. Es enthält nämlich mehr Eisen und Omega-Fettsäuren als Rindfleisch und es hat eine höhere Dosis an Eiweiß und Ballaststoffen. Und dann hilft gerade der Grünkohl mit seinen Ballaststoffen der Verdauung. Er bläht weniger als andere Kohlarten. Die Nordeuropäer essen mit Vorliebe den Grünkohl im Winter, was ja auch Sinn macht, weil dann der Grünkohl genau dann Saison hat. Der Grünkohl braucht mindestens einmal Frost, um wirklich süß zu werden und lässt sich ganz gut lagern, ein paar Tage im Kühlschrank auch, wenn man ihn geerntet hat, am besten in einem leicht feuchten Tuch einschlagen. Ganz jungen Grünkohl kann man auch als Salat essen. Machen wir doch mal etwas Ungewöhnliches, zum Beispiel ein Grünkohlpesto. Und zwar macht man das wie ein ganz normales Pesto mit Parmesan oder Hartkäse, mit Walnüssen, die man fein hackt, ein bisschen Knoblauch, ein gutes Öl und püriert das alles und tut das mit heißem Wasser oder Gemüsesuppe aufgießen und isst das über eine Pasta und erfreut sich eines köstlichen Mahls. Guten Appetit!
Deutschlandfunk Kultur. Christian Lehmann ist bei uns, der Herausgeber der Monatszeitschrift Merkur. Sie haben uns zu Beginn der Stunde gesagt, Sie sind mit dem Auto gekommen, weil heute hier Streik war. Das heißt, Sie müssen auch jetzt mit dem Auto weiter durch den vollen Verkehr.
Ja, ich sehe es gelassen.
Okay.
Nee, es geht schon. Ich fahre so selten in Berlin. Ich kann das auch mal über mich ergehen lassen.
Ich wünsche eine entspannte Fahrt. Schön, dass Sie bei uns waren.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ich bin Axel Ramlo.
70 Jahre Grundgesetz.
Heute wird nach der Unterzeichnung und Verkündung des Grundgesetzes die Bundesrepublik Deutschland in die Geschichte eintreten.
Bundeskanzler Konrad Adenauer 1949.
13 Uhr. Die Nachrichten.
Bayern 2. Nachrichten.
11 Uhr die Nachrichten des Bayerischen Rundfunks mit Frank Mannhold. Täglich hören 6,3 Millionen Menschen die Radioprogramme des Bayerischen Rundfunks. Der BR konnte damit seine führende Stellung im bayerischen Radiomarkt ausbauen. Das hat die jüngste Media-Analyse ergeben, in der die Radionutzung repräsentativ ermittelt wird. Bayern 2 konnte seine Reichweite verbessern und wird jetzt täglich von 600.000 Menschen eingeschaltet. Das ist der beste Wert seit rund 30 Jahren. BR Klassik hören 250.000 Menschen. Das Wetter in Bayern.
Bayern 2. Notizbuch. Im Studio ist weiterhin Ulrike Ostner und das sind unsere Themen bis 12.
Los geht's wie immer um 11:15 mit dem Notizbuch nah dran. Und das begleitet heute Studierende, die versuchen, das Geld für ihren Lebensunterhalt wie ein Puzzle zusammenzusetzen. 11:09.
Notizbuch. Nah dran.
Noch knapp 4 Wochen. Dann beginnen die Vorlesungen im Sommersemester an den bayerischen Unis. Für manche ist es das erste Semester. Leonie Thiem hat sich für das Notizbuch umgehört.
Herzlich willkommen zum Vortrag Studienfinanzierung und Wohnen in München. Ich bin die Janina, ich arbeite hier als studentische Hilfskraft und versuche euch heute so ein bisschen den Überblick zu geben, eben über Studienfinanzierungsmöglichkeiten.
Janina Kienle studiert im 7. Semester Jura an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Nebenher arbeitet sie in der Studienberatung, oft wie heute abends nach den Vorlesungen.
Wichtig ist natürlich, also ich bin keine Studienberaterin und berichte viel aus eigener Erfahrung.
Zwar gibt es in Deutschland keine Studiengebühren, Bücher, Essen, Wohnen und Mobilität müssen aber trotzdem bezahlt werden. Die Idee des Infoabends: Studenten erzählen Studieninteressierten von ihren Erfahrungen. Vor Janina Kienle, Bianca Paulus und Veronika Schmidt im Seminarraum der LMU sitzen 4 junge Frauen und 2 junge Männer. Einer hat seine Mutter mitgebracht.
Ich bin der Felix, ich habe letztes Jahr mein Abi gemacht und wollte mich einfach generell informieren, weil ich während dem Studium dann ausziehen will.
Ich bin die Maria, ich gehe in die 12. Klasse und ja, ich wollte einfach schauen, ob ich es hinkriege, auszuziehen, ob das möglich ist.
Ich bin der Leon, ich mache auch dieses Jahr mein Abitur, also ich habe es vor und ich hoffe jetzt auch auf ein paar generelle Informationen und auch, wie es mit der Übergangszeit aussieht zwischen Schule und Studium.
Ich bin die Mama von Leon. Ich interessiere es allgemein, weil ich alleinerziehend war und wir schon einen harten Weg hinter uns haben, wie es eigentlich weitergeht.
Die durchschnittlichen Gesamtausgaben eines Studenten sind zwischen 2012 und 2016 drastisch gestiegen. Das zeigt eine Studie des Berliner Forschungsinstituts für Bildungs- und Sozialökonomie. Fahrtkosten und Ausgaben für die Gesundheit haben sich in diesen 4 Jahren verdoppelt. Mieten stiegen 55%.
Dazu schauen wir uns jetzt erstmal an, was ein Studium konkret in München eigentlich kostet. Diese Zahlen beruhen auf einer Erhebung vom Deutschen Studierendenwerk und die haben ergeben, dass in München der monatliche Bedarf ca. 900 € beträgt. Das ist natürlich sehr pauschal und ein Durchschnittswert. Das kann man natürlich noch deutlich höher ansetzen, aber wie ich finde auch deutlich niedriger.
Die allgemeinen BAföG-Sätze sollen im Herbst um 7% erhöht werden. Die maximale Unterstützung sogar um gut 15% auf etwa 850 € im Monat. 2017 bekamen rund 782.000 junge Menschen deutschlandweit staatliche Zuschüsse. Nur etwa 383.000 erhielten die volle Förderung. Die restlichen 51% bekamen weniger. Die Höhe des Zuschusses hängt von 2 Dingen ab. Wo die jungen Menschen studieren, ob zum Beispiel an einer Berufsfachschule oder an einer Hochschule, und wo sie leben, ob noch zu Hause oder auswärts. Auch Einkommen und Vermögen der Eltern werden berücksichtigt. Übersteigt beides einen bestimmten Betrag, wird es vom BAföG fürs Kind abgezogen. Mit dem Bundesausbildungsförderungsgesetz soll jeder die Möglichkeit haben, zu studieren oder eine Ausbildung zu machen. Es soll Bildungsgerechtigkeit und Bildungschancen für alle garantieren. Dabei ist der staatliche Zuschuss 2 geteilt. In der Regel ist eine Hälfte ein Gratiszuschuss und eine Hälfte ein zinsloses Darlehen, das zurückgezahlt werden muss. Spätestens 5 Jahre nach Ende der Förderung muss der Student damit anfangen. Egal wie viel er insgesamt an BAföG erhalten hat, er muss maximal 10.000 € begleichen. Bevor der Staat aber überhaupt finanziell aushilft, wird das Einkommen der Eltern kontrolliert. Denn die sind gesetzlich dazu verpflichtet, ihrem Kind die erste Ausbildung zu finanzieren. Das BAföG muss jedes Jahr aufs Neue beantragt werden. Der Bürokratieaufwand ist dabei vergleichsweise hoch. Trotzdem lohnt es sich, den Antrag auszufüllen und zu schauen, ob man nicht doch einen kleinen Zuschuss erhält, meint Janina. Denn
als Student, jeder Cent rentiert sich.
Auch Sibylle Hammer-Huber vom Studentenwerk München findet, dass man es zumindest versuchen sollte mit dem BAföG. Und zwar am besten so früh wie möglich.
Denn wie soll man denn eigentlich entspannt studieren und sich auf ein Studium konzentrieren, wenn man Sorge hat, dass man die Monatsmiete vielleicht nicht mehr bezahlen kann?
In allen Universitätsstädten in Bayern gibt es ein Studentenwerk. Hier kann sich jeder beraten lassen.
Man sollte es auf jeden Fall versuchen, denn so ein Studium ist ja einfach auch in die Zukunft gerichtet eine sehr gute Möglichkeit, um zukünftig für den Unterhalt sorgen zu können. Also man sollte nach Lösungen suchen.
Und bisher hat Sibylle Hammer-Huber immer welche gefunden. Wenn jemand kein BAföG erhält, könnte er auch anders an Geld kommen. Einige Studiengänge ermöglichen es Studenten zum Beispiel nebenher zu arbeiten. Veronika Schmidt macht das. Mittlerweile hat sie zwei Nebenjobs, beide an der Uni. In der Studienberatung und im Department für Kunstwissenschaft.
Es ist nicht einfach. Also wenn ich jetzt meine Stundenzahlen zusammenrechne mit den reinen Präsenzzeiten bei meinen Veranstaltungen an der Uni, komme ich auf eine 37-Stunden-Woche, für die ich 800 Euro im Monat habe. Also das ist nicht viel. Und da ist jetzt auch noch nicht Lernen dabei, es ist schon anstrengend.
Auch Bianca Paulus hatte schon mehrere Nebenjobs. Vor ihrem Soziologiestudium hat sie eine Bankkauflehre gemacht, als Baufinanzierungsberaterin gearbeitet. Momentan arbeitet sie in der PR- und Marketingabteilung eines Forschungsinstituts, das sie nach dem Studium übernimmt. Für Bianca hat es sich also gelohnt, nicht einfach zu jobben, sondern etwas zu arbeiten, das sie beruflich weiterbringt.
Das ist definitiv sehr gut, um später auf dem Arbeitsmarkt besser Fuß fassen zu können.
Andreas Süß ist Geschäftsführer von einem Anbieter für Sicherheit im Netz mit Sitz im Westen von München. In den vergangenen Jahren ist das Unternehmen stetig gewachsen. Von den mittlerweile 90 Mitarbeitern in Deutschland sind 15 als Werkstudenten angestellt.
Ich habe selbst lange als Werkstudent gearbeitet, verschiedene Unternehmen. Das war damals die Herausforderung für mich als Student an einer technischen Hochschule. Es war eigentlich gar nicht gewollt, dass ich außerhalb der Uni arbeite. Aber mir war es wichtig, neben den Theorieblöcken eben auch die Praxis zu bekommen und habe mir da eben meine Werkstudentenstellen gesucht.
Allerdings in den großen Firmen, in denen er gearbeitet hat, fühlte er sich oft außen vor.
Ja, ich war halt der Student. So richtig integriert wurde ich nicht. Und wie es dann weiterging, wusste eigentlich auch keiner. Ich habe quasi meine Stunden abgesessen.
Das will er in seiner Firma anders machen. Andreas Süß sieht die Werkstudenten als Teil des Teams. Denn so bringen sie dem Unternehmen mehr, sagt er.
Frische, junge Ideen direkt von der Hochschule, neueste Forschungsergebnisse. Und es macht einfach Spaß, mit den Studenten zu arbeiten.
Jessica Musgrave ist eine solche Studentin. Zumindest teilweise. In der Personalabteilung hat Jessica eine 60%-Stelle. Die anderen 40% ihrer Woche studiert sie. Heißt, Montag bis Mittwoch verbringt sie im Büro, Donnerstag und Freitag sitzt sie in der Fachhochschule für Ökonomie und Management in München, eine Hochschule für Berufstätige.
Das geht eigentlich ganz gut. Es ist zwar immer so eine geteilte Woche zwischen Arbeitsleben und Studentenleben, aber mit ein bisschen Organisationsgeschick, Planung kriegt man das ganz gut hin.
Jessica Musgrave lebt in zwei Welten. Teilzeitstudent ist also auch eine Möglichkeit, das Studium zu finanzieren. Zumindest, wenn es Hochschule und Firma zulassen. 20 Stunden Arbeit pro Woche sind das gesetzliche Maximum für Studenten. Wer mehr arbeitet und mehr als 450 Euro im Monat verdient, wird Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherungspflichtig und verliert den günstigeren Studentenstatus. Nicht jedes Studienfach erlaubt es, dass man nebenher arbeitet. Für diesen Fall gibt es weitere Alternativen, zum Beispiel einen Studienkredit. Bianca Paulus erzählt beim Infoabend, dass sie einen aufgenommen hat, direkt zum Start ihres Studiums, weil...
Bei mir klar war, meine Eltern, die geben mir nichts mehr. Also Mama kann nicht, Papa will nicht, so. BAföG hätte ich aus dem Grund schon nicht bekommen, weil mein Vater zu viel verdient. Der ist selbstständig und es läuft ganz gut. Und dann habe ich eben diesen Studienkredit gefunden.
Das Gute an einem Studienkredit, er steht jedem offen. Als einzigen Nachweis verlangen die Geldinstitute die Immatrikulationsbescheinigung. Innerhalb von 25 Jahren und vor ihrem 67. Lebensjahr muss Bianca das Geld zurückzahlen. Während dieser Zeit sind die Raten flexibel. Wie viel insgesamt auf Bianca zukommt, hat sie sich letztens erst ausgerechnet.
Bitte nicht erschrecken, aber ich habe den Höchstsatz genommen, deswegen werden es ohne Zinsen knapp 50.000 sein am Ende.
In den USA sei es normal, einen 200.000 $ Kredit fürs Studium aufzunehmen. Da seien 50.000 Euro im Vergleich eher wenig, findet Bianca. Bianca weiß und wusste, was sie will. Nach der Banklehre noch studieren, und zwar Soziologie. Das war für sie klar.
Wir hatten auch eine relativ hohe Abbruchsquote nach den ersten zwei Semestern. Und wenn ich aber sage, ich verschulde mich dafür, dann sollte man sich relativ sicher sein, dass man es auch durchzieht. Weil das wäre für mich persönlich schlimm, wenn ich dann keinen Abschluss hätte und trotzdem die Schulden. Das ist, glaube ich, ziemlich unlustig.
Nach diesen ehrlichen Worten sind auf einmal alle still im Saal.
Genau. Das war jetzt die harte Realität. Wenn man es schafft, ein Stipendium zu bekommen, ist es relativ komfortabel. Das ist Geld, das bekommt man, muss man nicht zurückzahlen. Die Leute finden teilweise auch gar nicht genügend Stipendiaten. Deshalb möchte ich euch vorab schon mal grundsätzlich ermutigen, schaut euch nach einem Stipendium um, bewerbt euch auf mehrere. Mehr als ein Nein kann nicht kommen und der Aufwand im Vergleich zum Ertrag ist wirklich minimal, wenn es dann klappen sollte.
Mariella Jabarian.
Die sich dann tatsächlich trauen zu bewerben, wer sind das? Die Frauen.
Janina bekommt für den Infoabend an der LMU ein Gehalt als studentische Hilfskraft. Sie macht den Nebenjob gerne, denn so kann sie anderen helfen. Die Infoabende an der LMU finden monatlich statt und sie werden gut angenommen. Jeden Monat kommen 6 bis 20 Interessierte. Andere Universitäten in Bayern bieten Ähnliches.
Danke an die Vera und die Bianca, die echt gute Einblicke gegeben haben. Und guten Heimweg.